rächen sich diejenigen, die den Lobpreis machen und die Moderation machen und die predigen, nicht ab. Und trotzdem passt es immer wieder super gut zusammen. Und es liegt daran, dass Gott wichtig ist, dass in dieser Gemeinde die richtigen Dinge passieren. Daran liegt es. Es freut mich sehr, dass wir gemeinsam in dieses Jahr starten dürfen und für die kommenden 52 Predigten, inklusive meiner heute, möchte ich euch sagen, keiner der Predigenden will euch Druck in eurem Glaubensleben machen. Predigten sind Auslegung der Bibel, also Neues Testament und damit Tipps für die Lebensführung als Christ. Und sowas ist einfach nicht geeignet, um Druck zu machen. Das sind Empfehlungen, zu denen jeder Zuhörer sein eigenes Ja finden muss. Manche werden was aus der Predigt heute umsetzen, andere nicht. Und das ist ihr gutes Recht als freie Menschen. Aber ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, mein Leben wurde erst richtig spannend und abenteuerlich, als ich angefangen habe, Erkenntnisse aus der Bibel umzusetzen. Das geschah höchst freiwillig und ohne Druck. Anders kann es keine gute Frucht geben. Und Jesus arbeitet immer mit Freiwilligen. Er will nicht von irgendeinem Druckgebilde zweckentfremdet oder missbraucht werden. In diesem Sinne starte ich mit euch in dieses Jahr, was mit Sicherheit neue Abenteuer für jeden von uns bereithält. Aber die fruchtbarsten Abenteuer gibt es immer dann, wenn man sich zusammen mit Jesus auf den Weg macht. Der Betreuerberuf, den ich ausübe, der hat große Vorteile, zum Beispiel einen, dass man genau wie Jesus viel mit Menschen zu tun hat. So habe ich vergangenes Jahr erlebt, dass ich mich um eine sehr alte Frau kümmern musste, die blutflüssig war. Ich konnte dabei auf Krankenhaus und Hausarzt zurückgreifen und es so lösen. Jesus hatte diese Möglichkeiten nicht. Er hat es weitaus beeindruckender gelöst. Dann lese ich uns mal aus Markus 5, die Verse 25 bis 34, aus der Hoffnung für alle. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich schon von vielen Ärzten behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber niemand hatte ihr helfen können, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich, die Blutungen hörten sofort auf. Und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte, wer hat mein Gewand angefasst? Seine Jünger antworteten, du siehst doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen und da fragst du, wer dich angefasst hat. Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Jesus sagte zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frieden, du bist gesund. Stark. Was lernen wir aus dem Abschnitt? Eine ganz wichtige Botschaft. Es gibt Lebenssituationen, die sich nicht durch Geld verbessern lassen. Und Gesundheit ist nur eine davon. Ich habe noch mehr für euch. Zwischenmenschliches, wahre bedingungslose Liebe, echte Freundschaften, Geld kann Freunde kaufen, aber nicht echte Zuneigung, Vertrauen, Respekt und Ansehen. Ein ehrliches Lächeln oder echte Bewunderung im Bereich Charakter und Werte, Integrität, Moral, Anstand, Geduld, Demut, Mut, innere Stärke, kann man alles nicht kaufen. Im Bereich Wohlbefinden und Sinn, Lebenssinn und Erfüllung, was haben wir für einen riesengroßen Vorteil als Christen im Bereich Lebenssinn und Erfüllung? Da gibt es ganz viele, die müssen sich irgendwas kaufen und glauben dann, da ist irgendwas besser bei ihnen. Dann haben sie sich's gekauft, dann stellen sie fest, das ist auch nicht besser. Ihr Leute, da sind wir echt einfach besser dran. Innere Ruhe und Zufriedenheit, Gesundheit. Im Bereich Zeit und Erinnerungen, unbeschwerte Kindheit. Hat nicht zwingend mit Geld zu tun. Ist ein wenig schwerer, wenn man wenig Geld hat. Ist aber nicht unmöglich. Echte gemeinsame Momente mit geliebten Menschen. Wenn ich euch von meinem Heiligabend erzählen würde, ihr würdet euch kaputt lachen. Ich hab's auch getan. Ist einfach so. Also, was ich jetzt die Feiertage wieder habe erleben dürfen, verrückt. Danke Gott für diese Familie. Diese elementaren Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, müssen durch eigenes Handeln, durch Charakterbildung und Beziehungen entwickelt werden. Was lernen wir noch? Jesus hat es geschafft, ein Bild in der Bevölkerung von sich aufzubauen, dass er einfach jedes Problem und wenn es noch so aussichtslos ist, lösen kann und dass man mit jedem Thema an ihn herantreten kann. Wie blöd ist es denn? Stell dir mal vor, du bist Frau. Das ist schon schwierig für uns Männer, aber also man muss es sich ja nur mal vorstellen. Wie peinlich ist denn das? Wenn ich dann sagen muss, oh, und es blutet immer zu und es ist bestimmt ultra peinlich, dann war sie ja noch wie aussätzlich behandelt, weil Blut und so weiter. Schwierig. Was wäre, wenn wir mehr bekannt dafür wären, dass wir mit unserem Herrn Jesus die Lösung aller Probleme zutrauen? Also, dass Jesus einfach derjenige ist, der jedes Problem lösen kann. Und wenn wir aber dafür bekannt wären, dass wir uns der Nöte von Menschen annehmen, einfach in der Grundausrichtung, mein Jesus kann dir helfen. Was wäre noch? Jesus heilt im Vorbeigehen. Eigentlich ist er auf dem Weg, um ein todkrankes Mädchen zu heilen. Er heilt ohne vorherige Interaktion, kein was willst du, was hast du, was soll ich dir tun? Kein Gespräch vorher. Die Heilung geschieht aus dem Glauben und dem Handeln der Frau heraus. Aber natürlich nur in Zusammenarbeit mit den Möglichkeiten Gottes. Die Frau spürt sofort, dass sie geheilt ist. Jesus hätte ihr das nicht mehr bestätigen müssen. Wobei es sicher ein tolles Gefühl für die Frau ist, wenn Jesus sie meine Tochter nennt und sie damit in die Familie Gottes aufnimmt. Ich meine, wir sind da auch, ne? Aber das war vor der Kreuzigung, Leute. Wie cool muss es sein? Geht davon aus, dass wenn ihr durch Gebet ein Wunder im Leben einer anderen Person bewirkt, dann wird diese Person schon selbst merken, dass ihr was Wundervolles passiert ist. Das müsst ihr vielleicht gar nicht mehr so unbedingt explizit erklären. Diese Geschichte von der blutflüssigen Frau lässt den Gedanken zu, vielleicht ist eine lebensverändernde Intervention nicht so arbeitsaufwendig, wie mancher von uns annimmt. Nicht umsonst sagt Jesus in Matthäus 11, 28, 30, Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Bei ihm finden wir Ruhe für unsere Seelen. Wie könnte man da meinen, mit Druck irgendwas im Reich Gottes zu erreichen, was dauerhaft Frucht bringen soll? Wie könnte man meinen, dass eine beschwerliche Pilgerreise und das Treppensteigen auf Knien und möglichst noch ein Stöckle dazwischen legen, damit es besonders weh tut, irgendwelche Sünden wegnehmen könnte? Wisst ihr, wie froh ich bin, dass wir hier so einen Stoß nicht glauben? Diese Unterbrechung seines Vorhabens, dass Jesus aufgehalten wird von dieser Frau und wissen will, wer war denn das, führt dazu, dass das Mädchen, das er von der Krankheit heilen sollte, schon gestorben ist. Und jetzt können sich die Leute auf einmal keine Besserung mehr vorstellen. Jetzt ist es zu spät, denn Jesus kann Kranke heilen. Ja, das wissen wir, das ist immer ganz klar. Jesus kann Kranke heilen, natürlich. Aber dass er den Tod auch noch bewältigt, das haben sie ihm zu der Zeit überhaupt nicht zugetraut. Und dann ist es einfach trotzdem so. Und dann dürfen diese Leute erleben, wie bei Lazarus, dass Jesus mehr Möglichkeiten hat, als sie sich vorstellen können. Die Heilung der blutflüssigen Frau führt in den Augen der Menschen zu einem noch größeren Wunder. Weil Kranke heilen, ne, das können sogar Ärzte, also das ist schon möglich, ne, also das geht schon. Aber Menschen vom Tod wieder ins Leben bringen, das ist schon der Oberhammer. Ne? Krankenheilung ist der Oberhammer, aber Tode auferwecken ist dann der Oberhammer. Gerade die Heilungswunder zeigen uns, dass Jesus in ausweglosen Situationen bei den Menschen war. Der Film Medicus, der meiner Frau ganz wichtig ist, weil er ja sozusagen die Profession, in der sie unterwegs ist, vom Urschleim her sozusagen darstellt. In der Story geht alles nur los, weil ein Kind seine Mutter verliert. An einer Krankheit, die heute eins fix zwei bewältigt ist, damals aber Menschenleben gekostet hat. Krankenheilung ist echter Hammer. Nicht umsonst redet man von Göttern in Weiß. Nicht, dass die dann irgendwo auf einem Schemel steigen und sagen, ich bin der Allertollste. Aber es ist schon faszinierend. Mich müssen sie demnächst aufschneiden und dann wieder zuflicken. Nichts Schlimmes, aber muss halt gemacht werden. Ich bin beeindruckt. Ich kenne da so eine Ärztin, die muss immer zu Bäuche aufschneiden. Da sage ich also, dass du mit dem Skalpell da auf die Leute losgehst, Hut ab, Hut ab. So, und spätestens jetzt, ihr Lieben, kommen wir ins Spiel. Wofür sind denn wir bekannt? Gelten wir als Klugscheißer, die den anderen Menschen gerne sagen, wie sie gefälligst zu leben hätten, wenn ihnen die Bibel was bedeuten würde? Mag schon sein, dass solche Menschen erlöst sind. Oft wollen aber andere Menschen nicht unbedingt gar so viel mit solchen Christen zu tun haben. Wenn ich mal ansehe, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist, und es sollte unsere Herangehensweise sein, dann war bei ihm immer wichtig, dass er in schweren Situationen mit den Menschen war. Die ach so christlichen, damals natürlich ach so jüdischen, ist klar, hat er scharf zurechtgewiesen. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr der höllischen Verdammnis entrinnen? Das ist doch ein Maßsatz. Der gefällt mir frei, ne? Matthäus 3,7, also nicht, dass ich den erfunden hätte, ne? Bitte nachlesen, es ist biblisch, aber so klar, ne? Mit Leuten, die Menschen ins Verderben führen, zu reden, das ist schon hutabmäßig. Aber wie gesagt, Jesus ist sehr, 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 sehr oft hutabmäßig. Anderen hat er eine Lösung gezeigt und nicht jeder hat diese Lösung auch angenommen. Der reiche Jüngling ging betrübt davon, weil er den Vorschlag von Jesus nicht umsetzen konnte. Der hat es einfach nicht geschafft, sein ganzes Vermögen loszugeben. Und er ist betrübt gegangen. Also es ist nicht einerlei gewesen, sondern er hat gewusst, okay, da hänge ich irgendwie fest. Da hänge ich irgendwie fest, da geht nicht. Jetzt hat er zu viel verlangt. Und ihr Lieben, wenn ihr dieses Jahr unterwegs seid, ihr werdet mit eurer Bauchantenne entscheiden können, ab wann es zu viel ist. Und wisst ihr was? Gott sagt dann nicht, oh, du böser Sünder, ich habe gesagt, du sollst 120% geben und du traust dich's nicht. Sondern er sagt, ach, du liebes Kind, ich sehe schon, du bist noch nicht so weit. Mit der Betonung auf noch nicht, ihr Lieben. Da ist Entwicklung drin. Mit Gott ist immer Entwicklung drin. Mit Gott braucht man manchmal die Bremse im Auto. Aber ganz, ganz selten den Rückwärtsgang, wenn man sich von ihm leiten lässt. Weil da kommt man nämlich gar nicht an die verstehende Einbahnstraße. Also Leute, da ist echt viel drin. Die Frau, die da beim Ehebruch erwischt worden ist, da rät Jesus, sündige hinfort nicht mehr. Aber wie er ihr begegnet ist, wenn wir es schaffen, in einer ähnlichen Situation ähnlich zu handeln, dann erleben Menschen unsere Beistandschaft. Dann erleben Menschen, dass wir mit ihnen unterwegs sein wollen und dass wir ihr Leid, ihre schwierige Situation, ihre Herausforderungen teilen. Ich denke, das ist einer der Punkte, warum wir als Christen unterwegs sind. Es ist schön, in Gottesdienst zu gehen. Es ist schön, euch jede Woche zu sehen. Spätestens. Aber es ist, glaube ich, noch besser, wenn wir unter der Woche erleben, wie unser Christsein das Leben anderer Menschen bereichert. Bei vielen Heilungen bedanken sich die Geheilten nicht einmal. Also erwartet keinen Dank, wenn ihr als Christen wirksam seid. Vielleicht will die Person, der geholfen wurde, nicht annehmen, dass die Hilfe durch Jesus zustande kam. Dann verlasst euch drauf. Dann wirkt das Zeugnis vielleicht an einem anderen Menschen. Ihr müsst doch gar nicht loströten und sagen, das war auf jeden Fall Jesus. Kapier es jetzt endlich. Entweder sie verstehen es. Wie bekehren sich denn Leute, ihr Leute? Wie geht denn das? Dadurch, dass wir so schön reden? Nee. Dadurch, dass der Heilige Geist an Menschenherzen wirkt. Nicht anders. Also, wenn da wirklich was passiert ist, ihr seid nicht dafür zuständig zu erklären, dieses Wunder ist ein Wunder, das Gott gewirkt hat. Kapier das endlich. Klammer auf, du dummer Mensch. Was soll denn das? Vielleicht sind die Menschen ja gar nicht so dumm. Vielleicht schaffen sie es einfach nur nicht, wie der reiche Jüngling. Der hat gewusst, es wäre jetzt das Richtige. Also, wow. Da steckt echt viel drin. Gott weiß, was er tut. Seine Pläne sind nicht unsere Pläne, aber seine Pläne laufen ins Ziel. Und weil die Zeiten immer dunkler werden, ist es umso mehr unsere Aufgabe, Licht zu sein. Woran sollen sich denn Menschen orientieren, wenn sie in völliger Dunkelheit sind? Und bist du noch so ein kleines Licht? Wird man sich um dich herum orientieren können, weil in deinem Umfeld nicht mehr völlige Dunkelheit herrscht? Ist wirklich so. Könnt ihr ausprobieren. Und draußen geht es nicht, da scheint meistens der Mond. Eigentlich muss man sich im Keller einsperren, in der Nacht. Dann hat man mal ganze Dunkelheit. Und dann kann man mal ein einziges Streichholz anzünden und dann erkennen, was das für ein Hammerunterschied macht. Auf einmal weißt du, wo der Gang weitergeht. Auf einmal weißt du, wo du nicht gegen die Wand rennen solltest. Und so ein Licht seid ihr, jeder einzelne von euch. In einer Zeit, in der die Liebe in den Menschen erkaltet, werden die auffallen, die sich die Liebe für andere nicht rauben lassen. Ausländerfeindlichkeit, Hetze gegen Randgruppen sind deshalb für einen Christen aus meiner Sicht unvereinbar mit den Überzeugungen, die vom Himmel kommen. Wo bekommt man denn nun die Liebe für diese Menschen her? Die Menschen, die, für die es uns einfach fällt, sie zu lieben, und die Menschen, jetzt wird es schwierig, für die es uns schwer fällt, sie zu lieben. Wo kriegen wir denn die Liebe her? Aus der Begegnung mit Gott. Und ihr braucht nicht denken, dass es mir nicht auch manchmal schwer fällt, irgendwen zu lieben. Ich habe ganz spezielle Spezialitäten an Menschen, mit denen ich zu tun habe. Und da fällt es manchmal ein wenig schwer. Und umso mehr brauche ich doch Gott. Weil von irgendwelchen Übungen machen, wird meine Liebe nicht größer. Von der Begegnung mit Gott schon. Lasst uns Beistand schenken den Menschen, denen keiner beisteht. Lasst uns Trost spenden denen, die keiner tröstet. Und lasst uns Hoffnung haben für die, die hoffnungslos sind. Leute, Hoffnungslose findet man wie Sand am Meer. Es ist so schlimm, das macht echt keinen Spaß. Aber es hilft ja nichts. Wir müssen eins wissen, wir Christenmenschen sind in diese Zeit gesetzt, um in dieser Zeit, in dem Umfeld, in dem wir unterwegs sind, wirksam zu sein. Ein bisschen Licht zu sein. In vielleicht viel Dunkelheit. Wenn wir wirklich Beistand, Trost und Hoffnung schenken, dann schafft es Anziehungskraft, und zwar viel mehr Leuchtkraft als irgendwelches gesetzliches Rumreiten auf perfekten Verhaltensweisen. Im Film Arctic gibt's eine ikonische Schlussszene. Ich erzähle euch saukurz, was die Handlung vom Film ist. Ein Mann stürzt mit einem Flugzeug ab und ein Hubschrauber in seiner Nähe, als die ihn finden und ihn eigentlich retten wollen, stürzt der Hubschrauber auch noch ab. Und von der Besatzung überlebt nur eine Frau schwer verletzt, die aber nicht seine Sprache spricht. Und der Mann kämpft sich, sieht man dann ganz viel schweigsames Bildmaterial, Zeug, dass du in deiner warmen Wohnung hockst und das Frieren anfängst. Und der packt sie halt auf so einen Schlitten, weil die kann nicht mehr laufen, und kämpft sich Tage und Wochen durch die Arktis und sagt immer wieder einen Satz. Alles wird gut und du bist nicht allein. Und ich denke mir, ja, okay, hey, pass auf. Den Spruch habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, aber der hilft. Und am Ende liegt der Mann völlig erschöpft im Schnee, fasst aber die Hand dieser Frau und sagt wieder, alles wird gut und du bist nicht allein. Und dann übermannt er der Schlaf, weil halt, ne, war ein wenig anstrengend die Zeit. Und er knackt so weg. Und in dem Augenblick, in dem er wegknackt, senkt sich hinten im Hintergrund endlich ein Rettungshubschrauber ab. Das heißt, sie werden gefunden. Der hatte Zuversicht bis zum letzten Punkt. Und er hat Hoffnung gegeben. Es wird alles gut, ist manchmal ein wenig eine abgetroffene Geschichte. Wenn du mit einem Krebspatienten sprichst, ist nimmer wahnsinnig viel, was gut werden kann. Das hat mir Mai Weihnachten etwas beeinträchtigt. Da gibt's Leute, um die ich mich kümmern muss, und dann heißt's, wird immer schlechter. Das ist echt interessant. Und Krebs ist wirklich so eine Sache, die wird schon sehr final wahrgenommen, ne? Und ich weiß nicht, ob es da immer so passt, dass man sagt, es wird alles gut. Alles gut wird es nur, wenn man Christ ist und wenn man weiß, wo man am Ende landet. Aber ich fand es beeindruckend, wie der Typ dieser Patientin immer wieder Hoffnung eingeflößt hat. Wir kriegen das schon hin. Ich kämpfe weiter. Ich drück weiter drauf. Wir kommen am Schluss an einem Punkt, wo wir dann gerettet sind. Alles wird gut. Du bist nicht allein. Und dann kommt der Hubschrauber. Ich war vor meinem Fernseher geguckt. Naja, gut. Ich war Fernseher. Früher hatte ich Fernseher. Ich habe vor kurzem ein Bild gesehen von einer Katze von uns. Und im Fernseher im Hintergrund habe ich gedacht, was ist denn das für ein Postkarten? Jetzt haben wir viele Postkarten. Was wäre, wenn wir die Menschen sind, die den Menschen in unserer geschundenen Gesellschaft, oh, ich muss mehr Sprachübungen machen, geschundene Gesellschaft, ich krieg's aber hin, sagen würden, alles ist gut. Du bist nicht allein. Wenn wir den Menschen anbieten, ihre Sorgen und Nöte mit ihnen zu tragen. Was ist denn das Besondere an einer Gemeinde? Wenn du durch Schlamassel wartest, bist du nicht allein. Das ist für mich das Allerbeste. Ja, natürlich können die Errettete noch sein und so weiter und so fort. Das ist alles fein, das ist alles schön. Aber fürs echte Leben ist am beeindruckendsten an einer Gemeinde, wenn es mir schrecklich geht, bin ich nicht allein. Das trifft uns ein bisschen mehr ins Herz, als irgendwann in der Zukunft bin ich auch mal errettet. Das ist so fern. Natürlich, und es ist total wichtig, dass wir das erkannt haben. Aber ihr wisst ja, ne? Der Spatz in der Hand ist für die Menschen manchmal ein bisschen greifbarer als die Taube auf dem Dach. Und Gemeinde ist einfach super stark, weil da die Erlösten zusammen sein dürfen und sich gegenseitig bestärken. So, also, wenn man durch Schlamassel wartet, ist man nicht allein. Menschen, die sich weniger geschunden fühlen und ein scheinbar problemloses Leben führen, sind vielleicht für unseren Ansatz da nicht so ganz offen. Aber diese Zeiten generieren genug Not, in der wir als Christen den Leidentragenden beistehen können. Und von einem sehr wohlhabenden alten Mann aus Kulmbach habe ich gelernt, unter jedem Dach ein Ach. Der hatte so viel Geld, dass er sein ganzes Dorf gekauft hat. Und dann hat er mir erzählt, was ihm wirklich Sorgen macht. Und der war sogar Christ. Nicht immer in aller Lebensausübung war das sichtbar, aber Gott war ihm wichtig. Für einen Spatt bin ich in einem Umfeld unterwegs, in dem viele meinen, unser Land wäre inzwischen so gefährlich, dass man sich lieber selbst schützen müsste. Jetzt kenne ich mindestens, also es gibt auf der ganzen Erde ungefähr 220 Länder, und ich kenne mindestens 200 Länder, in denen es unsicherer ist als in Deutschland. Und gemeinerweise ist da das große USA-Land auch dabei. Da kannst du auf der Straße unterwegs sein und wirst halt einfach erschossen, weil du warst halt gerade im Weg. Pech. Und Schusswaffen gehören dazu, irgendwas ganz Wichtiges, was man nicht aufheben kann. Und eine meiner Aufgaben in diesem Umfeld ist, ausgleichend und relativierend das Wort zu ergreifen, dass manche von den Leuten, die da unterwegs sind, und ich mag die alle, nicht ganz gar in diese Gewaltdenke abdriften. Deswegen war es wichtig, dass wir da an dem Sonntag gebetet haben, weil da solche Gespräche stattfinden. Und weil du dann halt trotzdem einfach mal einen Kontrapunkt setzen kannst. Und wenn man das macht, muss man die Sorgen dieser Leute ernst nehmen, zum einen, und zum anderen trotzdem zeigen, dass eben nicht alles Land unter ist. Das ist alles noch nicht das pure Evangelium. Aber so, finde ich, kann man schon als Friedensstifter unterwegs sein. Und Jesus hat sich das von seinen Nachfolgern auch gewünscht. Einfach Licht im Dunkel sein. Durch meinen Beruf begegne ich im Jahr ungefähr 100 Menschen, wahrscheinlich ein bisschen mehr. Und nicht alle davon sind meine Betreuten. Aber sie alle sehe ich als meine persönliche Gemeinde. Warum? Vielleicht haben diese Menschen nur durch mich Kontakt zu einem Christenmenschen. Und wenn sie also mich statt der Bibel lesen, dann sollten sie erkennen, dass da jemand ist, der sich bemüht, Teil der Lösung und ein Teil des Problems zu sein. Jemand, der einfach Licht im Dunkel sein will. Wer sind eure Sport- und Vereinskumpane, Spezies, Freundinnen, keine Ahnung? Wer sind eure nahen oder fernen Verwandten, Nachbarn und Freunde? Menschen, die ihr öfter sprecht und die euch so manche Geschichte erzählen. Wo könnt ihr Anteil nehmen? Einsamkeit reduzieren. Meine Frau war bei einer Nachbarin, mit der haben wir noch nicht wahnsinnig viel geplaudert, die ganze Zeit. Da ist ihr Mann weggestorben. Dann war sie drüben. Dann musste sie irgendwelche alkoholischen Getränke mit ihr zusammen trinken. Und dann hat die Frau ihr ganz lange, ganz viel Geschichte erzählt. Habe ich gedacht, gut, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich hätte ihr gesagt, ich trinke keinen Alkohol mehr. Aber es war einfach gut, dass die Frau weiß, dass wir ihr nichts Böses wollen. Es war einfach gut, dass die Frau weiß, wir wissen um ihre Situation und wir nehmen Anteil. Und ich sage euch eins, die Frau bewohnt ein Haus, das ist ungefähr so groß wie meins und das muss sie ganz alleine bewohnen. Und wir jammern schon rum, wenn meine Söhne das Haus verlassen. Wie schlimm muss es sein für die Frau, die ganz viel Raum um sich herum hat, aber ganz alleine ist. Leute, wir sind gesetzt, um Anteil zu nehmen, um mit den Menschen zu sein. Und wir müssen nicht immer sagen, ja, bei mir ist alles immer optimal, weil ich bin nämlich, weißt du, sondern wir sollten viel mehr zuhören. Ich weiß noch, vorletztes Jahr kam ein Kollege auf mich zu und hat gesagt, über die Sache muss ich mit dir reden, weil du bist der Ansicht, der sich damit auskennt. Und dann hat er mir erzählt, dass sie ja gar nicht so wirklich christlich sind und dass seine todgeweihte Tochter von Jesus spricht. Und ich habe mir gedacht, na klar, von wem denn sonst? Deswegen sind die immer noch nicht in der Gemeinde. Aber ich konnte wenigstens Rede und Antwort stehen, ihr Lieben. Wo könnt ihr Anteil nehmen? Wo Einsamkeit reduzieren? Wo Menschen in selbstloser Liebe begegnen? Von wem habt ihr von einer ausweglosen Situation erfahren? Wem habt ihr zuletzt Gebet angeboten? Lasst uns in diesem neuen Jahr 2026 als Licht und Salz unterwegs sein. Empathisch, aufgeschlossen, Jesus eine Heilung im Vorbeigehen zutrauend. In diesen Zeiten sucht Jesus nach denen, die auf ihre Mitmenschen zugehen und sich als Werkzeug gebrauchen lassen. Auch für übernatürliche Lösungen. Manchmal vielleicht nur für Anteilnahme. Manchmal vielleicht nur für Wegrücken von besonders extremer Meinung. Aber manchmal vielleicht auch für übernatürliche Lösungen. Und dann tut's einfach einen Knall oder es tut ihn nicht, aber die Situation ist verändert. Und wer soll's denn gewesen sein? Der Weihnachtsmann, der seit Coca-Cola weiß und rot ist, der kann das alles nicht, Leute. Ihr dürft es alles völlig ohne Druck machen. Aber in dem Bewusstsein, dass ihr von Jesus in diese Situation gestellt seid und dass er mit euch unterwegs ist, der lässt euch doch nicht allein. Der weiß ganz genau, auf was für Glatteis ihr euch da bewegt, und er wird mit euch sein. Und Jesus will das Wunder geschehen, weil warum war es ihm denn so easy, dass er in den Himmel auffährt? Er hat immer gesagt, ich fahre jetzt gern auf in den Himmel, weil wenn ich da oben bin, dann schicke ich den anderen runter und dann geht erst richtig die Post ab. Und er hatte recht, wie so oft, wenn Jesus was sagt. Eigentlich wie immer, wenn Jesus was sagt. Er ging hoch, der Heilige Geist kam runter, die Gemeinde ist entstanden und dann waren auf einmal viele unterwegs wie Jesus. Nicht so konzentriert, nicht nur in Israel. Aber sie waren bewegt von Jesus und haben Dinge getan wie Jesus. Da waren Blinde am Wegesrand, sind die einfach sehend geworden. Und es war nicht Jesus, es war jemand anders. Das war ein Nachfolger von Jesus. Und das ist doch der Punkt. Wir dürfen Nachfolger von Jesus sein, in dem Bewusstsein, dass er mit uns unterwegs ist und erwarten, dass er uns in solchen Situationen Kraft gibt. Wir brauchen dann natürlich nicht rumrennen und sagen, juhu, der Blinde ist sehend geworden, nur durch mich, nur durch mich. Sondern wir sollten schon wissen, das wird wohl Jesus gewesen sein, weil ich kann es nicht. Ich bin kein Gott in Weiß, ich bin kein Gott in Grün, in Blau und in Rot. Ich bin gar kein Gott, aber ich bin von Gott eingesetzt, um an Stellen zu arbeiten, wo gearbeitet werden soll. Lasst uns die sein, die mit begründeter Hoffnung zu Menschen in unserem Umfeld sagen, alles wird gut, du bist nicht allein.